Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Bei uns wird heute gejubelt. Das Caligari, unsere kommunale Filmbühne in Wiesbaden, feiert sein 90-jähriges Jubiläum. Mehr davon später im Programm. Und die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung wird 50. Gerade hat die Stiftung, deren Ziel die Bewahrung des deutschen Filmerbes ist, den Wiesbadener Kulturpreis erhalten. Grund zur Freude also. Und für einen Besuch beim Vorstand der Murnau-Stiftung, Ernst Sebeditz. Zuerst gratuliere ich Ihnen sehr herzlich. Glückwünsche über Glückwünsche.
Dankeschön.
Murnau-Stiftung, 50 Jahre alt. Dazu den Kulturpreis der Stadt Wiesbaden und dazu noch den Kinopreis, den hessischen Kinopreis. Also herzlichen Glückwunsch. Wie fühlen Sie sich, überschüttet?
Ja, wunderbar, wir feiern nur noch. Man glaubt es kaum, ja, aber es ist in der Tat so, dass uns im Moment sehr viel Sympathie entgegenkommt, auch mit diesen Preisen. Mit dem Kulturpreis, da waren wir überrascht, das wussten wir natürlich nicht, dass wir den bekommen. Hat uns sehr gefreut, der Kulturpreis, denn er macht nochmal deutlich, dass die Murnau-Stiftung, die ja eher eine nationale und internationale Aufgabe wahrnimmt, inzwischen auch in Wiesbaden ganz deutlich angekommen ist und zum Kulturleben beiträgt. Die 50 Jahre Jubiläum, die haben uns nicht überrascht, denn die wussten wir, dass die kommen, ja, und dass wir die selber organisieren. Aber auch da haben wir sehr viele freundliche, nette und aufbauende Worte gehört von den zuständigen Vertreterinnen und Vertretern der Politik aus Land und Stadt. Und den Kinoprogrammpreis, den bekommen wir, glaube ich, eigentlich ununterbrochen, seit wir tatsächlich hier das Kino als lokales Kino betreiben. Und das freut uns sehr, weil das die Arbeit bestätigt, dass wir sozusagen kontinuierlich auf hohem Niveau arbeiten.
Ja, also hoher Jubelfaktor und so möge es weitergehen. Lassen Sie uns doch bitte mal zurückgehen in das Jahr 1966, als die Stiftung gegründet wurde. Das war ja die Zeit des großen Kinosterbens. War das, diese Gründung, auch eine Reaktion darauf, dass man das Filmerbe sichern muss?
Naja, das kann ich jetzt so gar nicht sagen, dass das damit tatsächlich zusammenhing. Das kann natürlich sein, dass es auch eine Grundlage dafür war, dass Bertelsmann damals diesen Filmstock, den sie ja nach und nach erworben hatten von den Nachkriegsfirmen und den Nachfolgefirmen von Bavaria, Ufa und ähnliches, dass die zu dem Zeitpunkt diesen Filmstock tatsächlich ins Ausland verkaufen wollten, in die USA, und die USA ein großes Interesse hatten. Also nicht die USA, aber diese Firma in der USA, Seven Arts. Das kann natürlich schon auch damit zusammenhängen, dass das in eine Zeit fiel, in der Kinosterben stattfand und Film auf der Leinwand scheinbar nicht mehr so präsent war, schon mal gar nicht Filmerbe, also alte Filme. Aber der zentrale Grund war, glaube ich, in der Tat, dass Bertelsmann diese Filme verkaufen wollte, weil sie eigentlich mehr an den Musikrechten interessiert waren, damals von ihrer Geschäftsausrichtung, nicht an den Filmen. Und die Rettungsaktion fand statt, weil das eben ein ganz großer Teil, wenn nicht der entscheidende Teil des deutschen Filmerbes, in diesem Filmstock sich befand und unter anderem auch die ganzen problematischen Filme aus dem Dritten Reich. Und das sollte durchaus damit auch verhindert werden, dass die frei floaten, sozusagen durch die Welt schwirren.
Waren damals die Aufgaben klar definiert?
Die zur Gründung der Stiftung, das hat sich in der Stiftungssatzung auch wieder gefunden, die waren sehr klar definiert, das heißt bewahren, sichern und zugänglich machen dieses definierten Filmstockes, der Stiftung übereignet wurde. In den Anfangsjahren bestand es Wesentlichen tatsächlich im Sichern und Bewahren. Die Filme mussten erstmal zusammengesucht werden, die lagen an den unmöglichsten Orten und mussten materialmäßig auch ausgewertet, gesichtet und betrachtet und aussortiert werden. Und über die Jahre ist immer stärker auch in den Vordergrund gerückt, die Zugänglichmachung des Films, also die Filme öffentlich zu machen, in Kinos zu zeigen, im Fernsehen zu zeigen und heutzutage natürlich auch auf DVD und im Internet.
Eine zweite wichtige Aufgabe war die Bildung, der Bildungsauftrag. War der in den 60er Jahren auch schon klar formuliert?
Der war in der Satzung auch schon klar formuliert. Der hat sich in zwei Wegen sozusagen ausgedrückt. Zum einen, dass wir mit diesen sogenannten Vorbehaltsfilmen, also den Propagandafilmen aus dem Dritten Reich, Filme wie Jud Süß, Hitler, Junge Quecks und ähnliche Filme, explizit Bildungsarbeit gemacht haben, um über Propaganda und Politik zu reden mit jungen Leuten und damit auch diese nicht nur an den Film heranzuführen, sondern auch auf solche möglichen Propagandawirkungen von Filmen aufmerksam zu machen. Und der zweite Bildungsauftrag hat sich eigentlich in dem Kurzfilmpreis ausgedrückt, in dem Nachwuchs gefördert wurde, die mit Kurzfilmen hier ausgezeichnet wurden. Das machen wir heute leider nicht mehr.
Warum denn nicht?
Das ist leider sozusagen der finanziellen Situation geschuldet. Die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung finanziert sich aus eigenen Mitteln. Das heißt, wir bewahren diese Filme und lizenzieren sie weltweit an Kinos und sonstige Auswärter ans Fernsehen. Und aus diesen Einnahmen finanzieren wir unsere Arbeit. Das heißt, das Ganze funktioniert ohne öffentliche Mittel. Seit 3 Jahren bekommen wir für die Digitalisierung der Filme öffentliche Mittel. Aber in dieser Situation, dass die Erlöse aus den Lizenzen bei weitem nicht mehr ausreichen, um die Kosten zu decken und noch keine öffentlichen Mittel zur Verfügung stehen von Land und Bund, woran wir arbeiten, mussten wir einfach uns wirklich auf die expliziten Kernaufgaben. Und die Kernaufgabe ist neben diesen Bildungsaufgaben und auch Forschungs- und Wissenschaftsaufgaben tatsächlich nur diese Form bewahren, sichern, zugänglich machen. Und heute konzentrieren wir uns genau auf diese Kernaufgabe. Die Stiftung nimmt ja eine nationale Aufgabe wahr. Sie hat das deutsche Filmerbe hier. Das kann nicht eine Aufgabe einer privaten gemeinnützigen Stiftung sein. Das heißt, perspektivisch muss die öffentliche Hand hier tätig werden, und zwar seitens des Bundes und seitens des Landes Hessen. Und hier haben wir auch zumindest vom Land Hessen deutliche Signale, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, dass perspektivisch das Filmerbe über die öffentliche Hand auf Dauer gesichert wird.
Diese Signale gibt es seit wann?
Naja, wir arbeiten daran, um es mal so zu sagen, seit mindestens 5 Jahren. Ja, das heißt, man muss dicke Bretter bohren, um politisch was zu erreichen. Und, aber wir können sagen, wir haben es sozusagen schon geschafft, dass wir 2-mal im hessischen Haushalt standen. Wir stehen in den Koalitionsvereinbarungen zwischen Schwarz-Grün in Hessen als erhaltenswerte und zu schützende Einrichtung. Wir hatten auch jetzt bei diesen Feiern durchaus Signale aus dem Wissenschaftsministerium aus Hessen, dass die Stiftung eine wichtige Einrichtung für Hessen ist auch. Ja. Es gibt ja nicht so viele große filmspezifische Einrichtungen in Hessen, und dazu gehört ganz sicher die Monner-Stiftung mit ihrem internationalen Renommee. Ich glaube, hier sind wir seit 2 Jahren auf einem ganz guten Weg und hoffen, dass wir das in den nächsten 2 Jahren dann auch so in trockene Tücher bekommen, dass das Filmerbe nicht plötzlich aus Hessen verschwindet, um es so zu formulieren.
Gut, dann kommen wir jetzt nochmal zurück zum Geld. Der Kulturpreis war verbunden mit einer finanziellen Zuwendung, das ist sehr schön, und die beträgt 5.000 Euro. Was machen Sie damit?
Naja, am liebsten wären wir feiern gegangen mit diesem Geld. Ja, haben wir natürlich nicht gemacht. Nein, das Geld fließt schlicht und ergreifend in die Arbeit, die wir hier tun. Also das ist jetzt auch nicht, also wir freuen uns natürlich über jeden Cent, den wir bekommen. 5.000 Euro ist nicht wirklich viel Geld für uns.
Ja, eben, ja. Sagen Sie doch mal konkret.
Das heißt, wenn wir einen Film restaurieren würden für 15.000 Euro, das wäre die unterste Kategorie eines Films, wie man ihn bearbeiten kann, dann fließen diese 5.000 eben in einen dieser Filme. Das ist jetzt noch nicht klar, wo die hinfließen, aber sie fließen erstmal natürlich in die Restaurierung und Digitalisierung unserer Arbeit.
Das ist ja eine Mammutaufgabe, was Sie sagen. Und wie sollen wir uns das denn überhaupt vorstellen? Also Sie haben hier einen Filmstock von 6.000 Filmen oder mehr.
Ungefähr.
Das sind 3.000 Stummfilme, glaube ich, oder 2.000 Stummfilme, genau. Und 1.000 Tonfilme und 3.000 Kurzfilme. Wenn jetzt... Wie sagen Sie, wie teuer ist es, einen Film zu restaurieren?
Sagen das Sie bitte bewegt sich, muss man die ganze Bandbreite sagen, also das bewegt sich zwischen allerunterste Grenze, wenn das Material hervorragend einfach vorhanden ist, was bei unserem Filmstock da eher so alt ist, selten vorkommt. Bei neueren Filmen, zum Beispiel bei der DEFA-Stiftung mit dem DDR-Filmbestand, ist das sehr viel einfacher. Das sind neue Filme im Prinzip, ja. Aber das bewegt sich von der ganz untersten Grenze, 5.000 Euro für einen Film. Bei uns ist es eher zwischen 15.000 und 20.000 pro Film, bis zu den großen Highlights, die wir bearbeiten, wie das Kabinett des Dr. Caligari oder Metropolis, da bewegt sich das im 100.000-Euro-Bereich.
Sie haben auch gesagt mal, es werden restauriert ungefähr 40, 50 Filme pro Jahr.
Ja, von uns, wir bewegen uns so zwischen 25 und 40 maximal, ja. Also eher um die 30, ja, pro Jahr.
Also wie sollen wir uns das vorstellen? Das sind also 300 in 10 Jahren. Und
wenn man es so hochrechnet, 1000. Ist genau das, und da wird auch Sie merken es ja, machen Sie auch ganz ironisch, das ist genau das Problem. Natürlich können wir so nicht weiterarbeiten. Also so wird der Filmstock natürlich vernichtet, aber nicht bewahrt. Ja?
Ja,
weil das heißt, in 10 Jahren sind wieder Filme kaputt, die nicht mehr
genau
bearbeitet sind.
Dann stelle ich mal eine andere Frage.
Ja.
Also wie viel von diesen Tausenden von Filmen sind denn tatsächlich solche, die unbedingt bewahrt werden müssen? Es ist ja wahrscheinlich auch nicht alles so qualitativ, so richtig wertvoll. Also sagen Sie uns doch mal eine belastbare Zahl.
Nein, die kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen. Die kann ich Ihnen noch nicht mal für unseren eigenen Bestand sagen, weil das eine Diskussion ist, die wir ganz intensiv führen auf der politischen Ebene und auf der inhaltlichen Ebene zwischen den Fachleuten, zwischen Bundesarchiv, Filmarchiven und den Stiftungen wie uns. Das Problem ist in der Tat, Natürlich würden Archivare alles digitalisieren wollen, was da ist. Das steht ja völlig außer Frage. Natürlich wissen wir auch, also insbesondere mit den geringen Mitteln, die wir zurzeit haben, dass wir auswählen müssen. Die Auswahl findet ja auch statt. Das heißt, die einzelnen Institute, wir überlegen, welche Filme bearbeiten wir im nächsten Jahr. Das sind Überlegungen konservatorischer Art, also welcher Film ist gefährdet, geht materiell kuratorischer Art, was ist wichtig, was brauchen wir, was muss unbedingt erhalten werden, auch filmhistorisch. Das sind nicht immer nur Klassiker, das sind auch ganz unbedeutende Filme, die aber aus der Filmgeschichte her wichtig sind. Und das Dritte ist bei uns dann nochmal, welche Filme können wir auch erlöstechnisch einsetzen, also finden einen Markt noch. Mit diesen drei Kategorien gehen wir an die Auswahl und versuchen dann die Filme, die im Moment am wichtigsten, also uns am wichtigsten erscheinen und am brisantesten sind. Es gibt bei der Filmförderanstalt, wo wir ja auch Mittel bekommen, und die Liste liegt auch dem BKM vor, gibt es eine Liste von rund 600 Filmen, nicht nur aus unserem Bestand, sondern bundesweit aus den Archiven, die von einem Gremium von Fachleuten, das sind Filmkritiker, Filmwissenschaftler, denen wir quasi unsere Prioritätenlisten vorlegen und die wählen aus, was sie glauben, was sozusagen nach filmwissenschaftlichen, filmhistorischen, nach konservatorischen Gesichtspunkten unbedingt gemacht werden muss aus den verschiedenen Einrichtungen. Und da bewegen wir uns im Moment eben auf einem Level von ungefähr 600 Filmen. Und immer wenn wir 20, 30 Filme neu digitalisiert haben, kommen, rutschen neue Filme nach. Also in der Bearbeitung, in der engeren Auswahl zur Bearbeitung befinden sich jährlich ungefähr 600 Filme. Das ist aber das ist keine willkürliche Auswahl, das ist schon sehr konzentriert, aber es ist natürlich ein Stück weit insofern Willkür, weil bei 6000 Filmen bei uns, und es gibt ja noch viel mehr Filme, also das sind ja nur unsere Filme, ist das natürlich auch ein bisschen Willkür immer dabei. Ja.
Sagen Sie mir doch mal, wie hoch ist Ihre persönliche Prioritätenliste? Wie viele Filme umfasst die?
Also wenn ich so unseren nur Langfilmbestand nehme von ungefähr 3000 Filmen, würde ich mal sagen, die aller wichtigsten, also die großen Filme mit den großen Namen, die haben wir im Wesentlichen bearbeitet, also viele davon bearbeitet. Wir haben auch viele kleine, filmhistorisch wichtige Filme bearbeitet, aber wenn wir in den nächsten 10 Jahren also 1000 Filme bearbeiten, sind wir gut, wären wir gut. Und das ist natürlich im Moment mit dem Geld nicht möglich.
Und wie viele Perlen gibt es da, wie das, was schon gemacht worden ist, also Metropolis, das Kabinett des Dr. Caligari, jetzt der Müde Tod.
Jetzt bearbeiten wir Der schwarze Kies, ein Film von Keutner, aus einem späten Film.
Dann kommt Münchhausen jetzt im nächsten Jahr.
Dann kommt Münchhausen, dann haben wir heute gerade besprochen, Die große Freiheit Nummer 7, auch mit Hans Albers, ein Film. Wir haben Opfergang und Immensee von Veit Harlan, zwei Aquacolor-Filme gerade bearbeitet, die jetzt auch auf dem Markt sind. Die deutsche Filmgeschichte ist tatsächlich, also den Filmbestand, den wir ja auch verwalten, gerade in den 10er und 20er Jahren war das sozusagen der wichtigste Kinobereich in der Weltkinematografie. Hier sind die wichtigsten Dinge entstanden in Deutschland. Das gab es ja nie mehr wieder, das gab es nur in dieser Zeit. Heute sind wir da nicht mehr ganz so wichtig mit unseren Filmproduktionen. Aber in der Zeit war sozusagen die Weltkinematografie vom deutschen Film bestimmt. Das expressionistische Kino kam aus Deutschland und Ähnliches. Das sind auch sozusagen die Highlights aus dieser Zeit. Das sind auch so unsere Highlights.
Und wie viele
sind
das?
Kam, naja, das sind schon ein paar hundert Filme auch, ja, die da noch liegen, die noch bearbeitet werden müssen. Das sind oft auch manchmal so kleine Sachen wie die Weber, die wir schon vor Jahren gemacht hatten. Einfach ein wichtiger Film über den Weberaufstand, ja, der auch filmisch sehr interessant ist. Oder auch Varieté, den wir ja auch als Highlight produziert haben und in Berlin präsentiert haben. Aber wenn man dann sozusagen einen Schritt weiter geht und geht Anfang 30er Jahre, gehört ja auch noch dazu, dann kommen wir in Faschismus. Im Faschismus wurden in Deutschland unter Goebbels ungefähr 1200 Filme produziert. Davon sind viele, muss man einfach sagen, völlig belanglos und unbedeutend. Aber da gibt es auch die expliziten Propagandafilme, die ganz wichtig sind, dass sie gerettet werden. Die konnten wir bis heute nicht digitalisieren. Ist aber ein ganz wichtiger Teil, weil das natürlich deutsche Geschichte ist und nicht nur deutsche Filmgeschichte, sondern auch eben, wie funktioniert eine faschistische Propaganda, was hat dieses Land eigentlich gemacht. Und es gibt natürlich unendlich viele, auch in diesen 1200 Filmen, Unterhaltungskino, weil natürlich die deutschen Nazis durchaus wussten, also insbesondere Herr Goebbels, der dafür verantwortlich war, dass er diese Unterhaltungsfilme auch braucht, um die Bevölkerung sozusagen bei der Stange zu halten.
Ja. Und die zu restaurieren gehört dann wieder zum Bildungsauftrag?
Und das gehört dann wieder zum Bildungsauftrag, genau.
Marika Röck braucht also keine Millionen und Zara Leander erwartet ein Wunder. Die Murnau-Stiftung allerdings braucht Millionen und erwartet Einsicht der Politik in die Dringlichkeit ihrer Aufgabe sowie angemessene Unterstützung. Private Unterstützer hat sie jetzt schon, die Freunde und Förderer des deutschen Filmerbes. Der Vorsitzende des Fördervereins Boy, Jürgen Andresen, freut sich über die wachsende Zahl der Mitglieder.
Ach, wir haben doch mehr Leute, als man glaubt, die ein besonderes Interesse, insbesondere an der Phase des Weimarer Films haben, wo Deutschland ja führend weltweit war und insbesondere diese expressiven Filme der frühen 20er Jahre sprechen nach meiner Beobachtung nicht nur die Alten, sondern auch die Jungen an. Und deshalb haben wir mit einem kleinen Bestand an Mitgliedern begonnen, aber es melden sich immer wieder Leute, die gesehen und gehört haben, dass es uns gibt, die wollen mitmachen und sie machen wirklich mit. Denn wir sind ein Verein nun mit gut 50 Mitgliedern und schaffen es inzwischen mit Beiträgen und Spenden rund 15.000 bis 18.000 Euro im Jahr zur Verfügung zu stellen, um wunderbare Filme wie Den müden Tod von Fritz Lang oder auch Varieté auszufinanzieren. Das sind ja Werke, die wirklich Kunst- und Kulturgeschichte darstellen und die notwendigen Summen, um hier nicht nur zu digitalisieren, auch zu restaurieren, sind unterschiedlich hoch, aber immer hoch. Und deshalb braucht man verschiedene Sponsoren, die zusammenkommen. Und wir haben festgestellt, meistens fehlt es zum Schluss noch an den letzten 15.000 bis 20.000 Euro, um ein Projekt wirklich starten zu lassen. Und das haben wir jetzt in zwei Fällen schon geschafft. Die Werke wurden dann auf der Berlinale vor 1.000 oder 1.500 Leuten gezeigt, mit einem Wahnsinnsgedränge vor dem Eingang. Ich staune immer wieder, die Leute kommen in dieser Zahl, drängeln an den Türen, um einen 90 Jahre alten Film zu sehen. Und wenn man dann das Radiosinfonieorchester von Berlin mit der Filmmusik hört, neu komponiert und original eingespielt, da kommt eine Gänsehaut und das Publikum geht doch alle Schichten hindurch. Wir sind natürlich eine Nische im Kulturbetrieb, aber eine besonders feine Nische, finde ich. Und wir haben weiter Zulauf, jedenfalls von Persönlichkeiten.
Was machen Sie denn als Vereinsvorsitzender, wenn Sie jemanden überzeugen wollen? Was sagen Sie dem denn?
Ich zeige dem einen unserer Filme. Wenn man mal den Film Varieté gesehen hat, wo zum ersten Mal die entfesselte Kamera 1925 eingesetzt wurde, vielleicht noch mit der tollen Musik der englischen Band, den Tigers. Oder wenn man dieses sehr poetische Werk gesehen hat, Der müde Tod von Fritz Lang, dem kann sich keiner entziehen. Und dann sage ich, schauen Sie mal, Sie würden doch nie an die Partitur von Mozart vergammeln lassen. Sowas kann man doch auch nicht vergammeln lassen, sagt er, Sie haben recht. Und auf diese Weise sammeln wir gerade in unserem auch persönlichen Bekanntenkreis und Freundeskreis, aber auch im Kreis der Künstler immer mehr Leute, die uns unterstützen. Das ist ja auch noch schön in dem Förderverein. Hier treffen normale Leute, die mit dem Film gar nichts zu tun haben, auf Regisseure, Schauspieler. Ja, das ist natürlich ein großes Ereignis, wenn Margarete von Trotter, die auch bei uns Mitglied ist, immer vorbeikommt und uns ihre neuesten Filme zeigt und erläutert. Das sind ja Begegnungen, die man sonst nicht hat. Und auch das ist eine Attraktion unseres Förderkreises.
Sie sagten, Sie haben 15.000 Euro Mitgliederbeiträge pro Jahr.
Ja.
Was können Sie genau damit machen?
Das sind die Schlussfinanzierungen. Oft sind schon 180.000 da und das kostet etwa 20.000, aber die letzten 20.000, da findet man keinen mehr, der das zahlt. Und dann steigen wir ein auf Vorschlag des Vorstands der Sitzung. Herr Schabeditz ist ja auch stellvertretender Vorsitzender im Förderverein und sagt, hier ist ein Projekt, das können wir stemmen mit unseren Förderern. Und da sind wir immer gut beraten gewesen. Wir haben auch eine eigene Initiative entwickelt. Wir haben hier das Drehbuch von Münchhausen gefunden aus dem Jahr 1943, das wie ein Kleinod gehütet wurde von einer Mitarbeiterin und die ihr ganzes Arbeitsleben gesagt hat, irgendjemand muss doch mal dieses Drehbuch retten, das ja von Erich Kästner geschrieben wurde. Und dann haben wir einfach uns angeguckt im Förderverein und gesagt, das müssen wir stemmen. Und ich habe bei meinem 70. Geburtstag alle Gäste gebeten, mir einfach Geld zu geben für die Restaurierung des Drehbuchs. Es kam reichlich zusammen und da ist es jetzt restauriert und für künftige Generationen einsehbar und verwendbar.
Wie erleben Sie denn die Wiesbadener Bevölkerung, also die kulturinteressierten Wiesbadener? Können Sie auf die zählen? Sind das viele Menschen Ihrer Meinung nach? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ach, ich glaube, man darf nicht zu ungeduldig sein. Ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren jeweils die Wiesbadener Rotarier eingeladen für einen Abend, um die neu restaurierten Filme anzusehen, Varieté, Müde, Tod oder auch andere Filme, die hier im Bestand sind. Für viele war es zum ersten Mal, dass sie überhaupt in das Filmhaus gekommen sind. Die waren hier noch nie zuvor. Und dann stelle ich fest, sie nehmen das Programm für das Kino mit, das ja nun wertvolles Filmgut zeigt, kommen auch mal privat hierher. Und eigentlich muss ich sagen, nach jedem Abend, wo die Rotarier hier waren, bleiben immer 1, 2, 3 als Mitglieder hängen. Und auf diesen Effekt hoffe ich auch in der Zukunft. Das betrifft auch die Lions natürlich.
Sie hörten das Traumpaar des Kinos der 30er Jahre, Willi Fritsch und Lilian Harvey. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir sind wieder bei Ernst Zeberditz, dem Vorstand der Murnau Stiftung. Noch eine Frage zum Schluss. Sie haben Ihr Tätigkeitsfeld ja auch etwas erweitert oder die Bandbreite. Also das heißt, Sie kümmern sich ja auch um die aktuelle Situation. Also Sie haben hier im Murnau Kino auch eine Initiative, die sich damit befasst, mit dem Thema Flüchtlinge und Kino.
Ja.
Das ist also auch, Sie gucken auch in die Zukunft.
Ja? Ja, das gucken wir. Nein, das ist auch ganz wichtig, muss man sagen. Das gehört auch im Prinzip mit zu dieser Frage Kulturpreis in Wiesbaden. Wir betreiben dieses Kino ja hier seit 5 Jahren, obwohl es schon seit 7 Jahren hier steht, indem wir einen Teil unserer Filme an 2 Tagen der Woche hier im Kino zeigen, 2 bis 3 Tage, um sozusagen diesen Filmbestand, den wir haben, auch hier zugänglich zu machen. Und wir zeigen die andere Hälfte der Woche aktuelles Kino. Das heißt, wir machen ganz normales Programmkino, aber mit einem extrem hohen Repertoireanteil. Also kein Kino in Deutschland zeigt so viel Repertoire wie wir. Können sie auch gar nicht, weil wir haben ja die Filme. Und wir zeigen es vor Ort. Aber wir sehen uns ja auch nicht nur als kultureller Ort, sondern Kino ist immer auch ein sozialer Ort, immer gewesen. Und das sehen wir auch so. Und wir wollen uns natürlich auch sozusagen engagieren mit dem, was wir hier an Möglichkeiten haben. Und da kam die sozusagen Kooperation zustande zwischen der Filmbewertungsstelle hier in Wiesbaden, die diese Filmbewertungen macht, die Qualitätsbewertung, die FSK, die die Altersfreigaben macht. Also in der Kooperation zwischen FBW, FSK und uns machen wir hier Flüchtlingskinderkino, weil wir das als was ganz Wichtiges ansehen. Den Film hat nicht nur einen Unterhaltungsanteil, sondern eben auch einen hohen Bildungswert. Und gerade über Bilder kann man natürlich auch jenseits von Sprache ganz viel erzählen. Gerade mit den vielen Nationalitäten, die natürlich jetzt auch zu uns kommen, um ihren Platz hier suchen. Und bei Kindern ist das ganz besonders wichtig, dass die einfach ein Stück weit auch Spaß haben. Ganz einfach Spaß haben im Kino. Man muss das einfach mal gesehen haben, wenn die hier nachmittags, wir machen das so alle 4 Wochen, so in so einem Rhythmus ungefähr, dann kommen hier 50, 60, 70 Kinder an, also wirklich kleine Kinder, begleitet von Sozialarbeitern und von der einen oder anderen Mutter oder auch Vater, und die stürmen unser Foyer im Kino und da geht einem das Herz auf, ja, weil da rennen einfach Kinder aus der ganzen Welt da unten rum und alle sind fröhlich und alle sind gut drauf. Und die alle haben ja eine schreckliche Geschichte oft hinter sich, ja, haben Krieg erlebt, haben Flucht erlebt, ja, und ganz fürchterliche Dinge. Und dann toben die hier unten, fühlen sich wohl und sehen dann einen Film und sind völlig begeistert. Und dann kommt man rein und fragt, wer kennt Pippi Langstrumpf? Und dann heben alle die Hand und man merkt auf einmal, Kino ist immer international, in jeder Beziehung. Und zwar schon bei den ganz Kleinen. Alle kennen in der ganzen Welt auch Pippi Langstrumpf und Ähnliches. Und da geht einem das Herz auf, ja, das tut einem einfach gut. Und wir tun damit den Kindern was Gutes, aber wir tun auch uns was Gutes damit. Ja.
Danke.
Ja. Ja, eine Anmerkung, die ich noch gerne machen möchte, vielleicht zum Schluss auch noch. Wir haben gerade unser 50-Jähriges gefeiert. Hier in Wiesbaden ist ja ein Partner, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten im Kino, nämlich das Caligari. Und wie die Kulturdezernentin mit Recht immer sagt, eines der schönsten Kinos Deutschlands. Das ist in der Tat so.
Sie sagt der Welt.
Und wir arbeiten sehr eng mit dem Caligari zusammen, wir tauschen uns im Kinoprogramm aus, wir spielen auch Filme von uns dort und die feiern in diesem Jahr ihr 90-Jähriges, ja. Und wir werden hoffentlich, wir sind natürlich dabei bei dieser Feier, wir hoffen, dass wir auch mal so alt werden und so jung bleiben dabei. Ja.
Das wünschen wir auch und wenden uns jetzt dem Caligari zu.